Down, Set, Short.
Sonntagabend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short mit mir, Christoph Krüger, und natürlich auch Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und wir sprechen über Russell Wilson, denn da gibt's, da wird jede Menge spekuliert. Russell Wilson soll sehr unzufrieden sein bei den Seattle Seahawks und das nicht erst seit kurzem. Und wir haben gerade noch mal im Vorgespräch das Ganze versucht, so ein bisschen zu rekonstruieren, was da die letzten, ja, so 2-3 Tage passiert ist. Es gab unter der Woche einen The Athletic-Artikel, der den ganzen Werdegang seiner Unzufriedenheit bei den Seahawks mal, ja, so ein bisschen zusammengefasst hat und dann auch noch über ein paar Dinge berichtet hat, die, glaube ich, gar nicht so bekannt waren. Da gehen wir überall gleich noch drauf ein. Aber dann ging's richtig rund. Was ist denn nach diesem Artikel passiert? Und wo sind wir jetzt? Was ist der Stand bei Russell Wilson und den Seattle Seahawks? Weil alles, was man so hört, ist, er könnte sogar getradet werden.
Mhm. Genau. Also die große Entwicklung sozusagen, die direkt im Rahmen von diesem Bericht war, dass es mehr oder weniger noch das weiter angefacht hat, was wir ja schon einige Male diskutiert hatten. Wir hatten ja im Podcast schon, jetzt bei den Team-Needs hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dann nochmal, und dann ja vor 2 Wochen auch in der Folge im News-Segment damals, als Wilson sich nach dem Super Bowl zu Wort gemeldet hat, dass da halt eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, dass da eine gewisse Spannung irgendwie ist. Und der Artikel hat das quasi nochmal untermauert in erster Linie, aber dann eben auch nochmal neue Impulse in die Richtung gebracht, wenn man so will. Eben unter anderem war da ein Insider-Bericht drin, wonach Wilson während der vergangenen Saison intern Änderungsvorschläge auf den Tisch gebracht hat, um die Offense wieder in die Spur zu bringen, um was anderes zu versuchen. Aber seine Ideen, seine Impulse da offenbar komplett abgetan wurden, ignoriert wurden, woraufhin er dann aus diesem Meeting auch gestürmt sein soll, müssen wir natürlich mit Vorsicht angehen, klar, weil wir nicht genau wissen, was genau da vorgefallen ist. Aber dass da was vor sich hin brodelt, ist kein Geheimnis. Und wir hatten, wie gesagt, ist ja hier auch schon angesprochen, die Anekdote würde eben perfekt in diese Uneinigkeiten gewissermaßen innerhalb der Organisation, so würde das zusammenfassen, glaube ich, ganz gut. Mit Wilson auf der einen Seite, der in seinen Augen eine größere Rolle verdient hat, mehr als einfach nur, in Anführungszeichen, Spieler, nur Quarterback zu sein. Und die Seahawks, beziehungsweise Pete Carroll, der Head Coach, auf der anderen Seite, der das vielleicht nicht so sieht. Dass Russell Wilson sich eben ein paar Tage nach dem Super Bowl hinsetzt und öffentlich unter anderem erklärt, er ist frustriert, dass er so viele Sacks kassiert und die Seahawks müssen die Line verbessern. Nachdem er letztes Jahr im Rahmen des Super Bowls auch darüber ganz offen gesprochen hatte, dass sie den Ball mehr werfen müssen und was ja diese ganze Let Russ Cook-Bewegung so richtig nochmal angefeuert hat, das passt ja irgendwie so in dieses Gesamtbild auch rein. Und im Kern, was der Artikel, glaube ich, im Kern, im ersten Moment erstmal, wir kommen ja gleich auf das, was noch passiert ist, aber im ersten Moment für mich so unterstrichen hat, war nochmal dieser Eindruck, Wilson hat einerseits gemerkt, wie viel Macht er mit seiner Stimme in der Öffentlichkeit hat und andererseits richtete er seinen Fokus jetzt auch ganz klar auf diesen Legacy-Aspekt. Er will noch 10 Jahre spielen, er denkt an seine Legacy, er will mitsprechen, wenn es darum geht, wie das Team aufgebaut ist, wie die Identität des Teams aussieht. Damit sind wir jetzt, so scheint es zumindest, an einem ganz kritischen Punkt in Wilsons Karriere angekommen, aber eben auch in der Beziehung zwischen Russell Wilson und den Seahawks.
Genau, und das ist ja wohl der springende Punkt, wie schlecht diese Beziehung scheinbar wirklich ist. Und ich finde, das hat das Ganze noch mal so sehr unterstrichen. Ja. Dass er unzufrieden ist, hast du ja schon gesagt. Ich meine, der Typ ist auf bestem Wege, einer, wenn nicht der meistgesackte Quarterback der NFL-Geschichte zu werden. Auf jeden Fall waren jetzt seine ersten Jahre wirklich voll mit Sex und das ist natürlich dann auch in gewisser Weise gesundheitsgefährdend. Und
er macht's halt clever auch, ne? Man muss einfach sagen, er macht's auch clever, weil wir alle kommen aus dem Super Bowl, haben diesen Eindruck hier, Patrick Mahomes, jeder sagt Patrick Mahomes, der beste Quarterback der Liga und so weiter. Und du siehst halt, okay, der kriegt im Super Bowl dann halt auch Probleme. Und wir werden jetzt nicht nochmal über den Super Bowl sprechen, dass da auch andere Faktoren mit dabei waren, aber natürlich diese Offensive Line-Probleme, die waren offensichtlich. Und Wilson geht halt 2 Tage später in eine Talkshow oder in eine Radioshow oder was auch immer es nochmal war. Und
Dan Patrick, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, ja. Und spricht halt genau dieses Thema an und projiziert es aber halt auf sich, wo wir alle, die sich jetzt ein bisschen mehr damit befassen, wissen, ja gut, Russell Wilson ist halt von diesen knapp 400 Sacks, die er bisher kassiert hat, ist er halt für mal mindestens groben Viertel selbstverantwortlich im Endeffekt, je nachdem, wie man es genau auslegen will. Aber wir alle wissen, dass er da auch einige selbst kassiert. Aber er macht's halt clever und er nutzt halt die Medien auch dementsprechend.
Ja, da hatte ich ja damals schon in der Folge gesagt, wir können nicht ewig sagen, die Seahawks Offensive Line ist nicht gut und dann, wenn Russell Wilson es macht. Allerdings finde ich, ist ja jetzt auch offensichtlich, dass man ihm nicht vorwerfen kann, okay, er fällt irgendwie den Seahawks Verantwortlichen in den Rücken, wenn er während der Saison auch schon Vorschläge intern gebracht hat und die einfach abgelehnt wurden. Es scheint ganz offensichtlich so zu sein, dass da zwei Parteien, auf der einen Seite Coaching-Staff und auf der anderen Seite eben Russell Wilson, komplett unterschiedliche Philosophien mittlerweile verfolgen, was offensives Spiel im Football angeht. Und
seine, das ist vielleicht noch, sorry, ganz wichtig, seine Rolle anders sehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von dem Ganzen, dass die Seahawks oder Pete Carroll wahrscheinlich Russell Wilsons Rolle innerhalb des Teams anders sehen, als Wilson seine Rolle im Moment selbst oder mittlerweile selbst sieht.
Ja, ich meine, auch das kann ich ihm irgendwie nicht verübeln, wenn man sich seinen Vertrag anguckt. Ja. Dass man da schon als Spieler, glaube ich, das Gefühl bekommt, okay, ich werde hier wohl auch die nächsten Jahre vielleicht mitreden dürfen. Ich meine, er verfolgt da ja große, große Beispiele. Und ja, wie zerrüttet, glaubst du, ist denn dieses Verhältnis jetzt? Also ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, wie wahrscheinlich ist es, dass es einen Trade geben wird? Wie wahrscheinlich ist es, dass es diese Offseason einen Trade geben wird? Ich kann ja grundsätzlich mein Take sozusagen, meinen grundsätzlichen Take mal direkt vorwegnehmen. Wenn bei den Seahawks sich nicht grundlegend etwas ändert, wird Russell Wilson seine Karriere nicht in Seattle beenden.
Da würde ich mitgehen, ja.
Und jetzt ist halt die Frage, also ich glaube nicht daran, dass es diese Offseason einen Trade geben wird. Kann ich mir nicht vorstellen, das kochte jetzt, klar, es kocht schon länger, aber ich glaube, da wird man sich auf beiden Seiten nochmal zusammenreißen und gucken. Und wenn es nächstes Jahr nicht läuft, wird jemand gehen müssen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung für unsere Hörer und auch für dich nicht, wenn ich sage, ich würde 10-mal eher Pete Carroll ersetzen, als Russell Wilson zu traden.
Ja, da bin ich mit dabei. Ich gehe mal noch mal einen Schritt zurück, bevor wir auf den Ausblick kommen, sozusagen, wie ernst ist die Situation. Also, das, was ich ja gerade gesagt hatte, was in diesem Artikel stand, der ja auch dann viel rumging am Donnerstag, hat es ja mehr oder weniger, also er hat noch mal eine andere Perspektive drauf geboten, er hat noch mal ein bisschen mehr Kontext geboten, er hat noch mal eine Anekdote dazu geboten und so weiter. Der Artikel ist sehr lesenswert, also wer ein Abo hat, sollte den auch unbedingt lesen.
Den hat sogar der lesefaule Christoph Kröger
gelesen. Das dann, also da müsste eigentlich so einen Stempel geben. Approved by, gelesen by.
Ja, und ich habe dir ja gerade schon erzählt, ich habe den gelesen und fand das auch alles ganz interessant und spannend. Hab mir da aber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil, wie du schon gesagt hast, er fasst eigentlich nur das zusammen, was wir eh schon wissen, beziehungsweise gibt noch so ein paar Details mit dazu, mit diesem Meeting während der Saison und so weiter.
Untermauert halt eigentlich mehr oder weniger den Eindruck, den man schon hatte. Und die News, die dann sozusagen da drauf kam, finde ich, die gibt einen noch mal so einen richtigen Einblick, wie ernst es steht oder stehen könnte oder wie man es interpretieren könnte, wie ernst es steht. Weil das war dann die News, die eben am gleichen Tag noch kam, und wir jetzt ja gerade festgestellt, auch am Donnerstag, wenig später, dass Wilson den Seahawks mitgeteilt hat, wenn sie einen Trade in Erwägung ziehen würden, dann gäbe es eben nur vier Teams, zu denen er gehen würde. Die Cowboys, die Saints, die Raiders und die Chicago Bears. Das hat sein Berater, Wilsons Berater, gegenüber Adam Schefter von ESPN bestätigt. Also das ist kein hohles Gerücht, was irgendwo aufgeschnappt wurde, sondern das hat der Berater zu Schefter gesagt. Und ich finde, das ist schon aussagekräftig, weil Wilson, also er hat den Seahawks, muss man dazu sagen, er hat den Seahawks im gleichen Botschaft gesagt, er will in Seattle bleiben, es ist keine tradet mich oder wir haben ein Problem-Situation, aber er hat ihnen eben seine Trade-Wünsche mitgeteilt, wenn es zu einem Trade kommen würde.
Da kann man sich jetzt fragen, okay, warum macht man das dann? Na, grundsätzlich muss man, glaube ich, nochmal an der Stelle sagen, er hat ja wohl eine Klausel im Vertrag. Dass er entscheiden kann, ob ein Trade stattfindet oder nicht. Und dass die Seahawks jetzt nicht mit irgendeinem Team einen Trade einfädeln und er dann sagt, nee, lass mal, da will ich nicht hin.
Also,
es ist irgendwie, es ist so ein bisschen, Ja, so einen kleinen Klaps auf dem Hinterkopf, aber noch mit netten Worten.
Ja, ich glaube, das
durch
ist
die Blume.
Ist eine ganz gute Interpretation, aber es unterstreicht halt nochmal, wie angespannt es da ist. Weil, wenn du einfach zufrieden bist, dann sagst du deinem Team nicht, deine möglichen Trade-Wünsche wären. Du hast recht, er hat eine No-Trade-Klausel, gleiches Spiel in der Hinsicht wie bei Deshaun Watson. Er könnte einen Trade per Veto ablehnen. Insofern ist es es ist keine Trade-Forderung. Das ist, glaube ich, vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, aber es ist, finde ich, schon ein konkreter Move von der Wilson-Seite, um Druck zu machen, auch Richtung Öffentlichkeit, weil der Berater, also muss man ja auch immer bedenken, wenn ihr News, irgendwelche Gerüchte hört von Rappaport, von Schefter, dann kommen die ja in aller Regel auch mit einer gewissen Agenda dahinter, ob das jetzt von einem Berater ist, von einem Teamoffiziellen oder wo auch immer die Info herkam. Aber der Berater streut es ja an Schefter nicht aus, weil er gerade Lust hat zu quatschen, sondern um den Druck auch wieder aufzubauen, wieder Medien nutzen, um halt den Druck dann dementsprechend über die Öffentlichkeit auch aufzubauen.
Ja, da können jetzt ihm Leute vorwerfen, das ist aber nicht die feine Art und das ist auch ein bisschen feige vielleicht. Aber ich finde nicht, wenn man bedenkt, dass er es intern schon versucht hat und intern schon seine Wünsche geäußert hat. Ich meine, bei Deshaun Watson war es ja ähnlich. Er äußert, okay, ich würde gerne irgendwie mit in den Headcoach-Findungsprozess eingebunden werden und das wird dann letztendlich ignoriert und dann geht man in die Öffentlichkeit. Also das kann man schon zu einem gewissen Grad zumindest nachvollziehen.
Genau, und es ist halt aber auch ein schmaler Grad. Das muss man eben einfach sagen. Weil ich glaube, also keiner von uns beiden würde jetzt sagen, selbst Patrick Mahomes sollte nicht irgendwelche Kaderentscheidungen treffen dürfen.
Ja.
Aber eben, es ist halt, glaube ich, wichtig, und das ist ja, und ich finde, das ist nicht mal nur eine Football-Team-Sichtweise, sondern eine generelle Business-Management-Sichtweise. Genau, wenn du halt einen, ich glaube, wir hatten die Diskussion oder dieses Gespräch auch schon mal bei Watts in irgendeinem Zusammenhang, wenn du eben einen klar wichtigsten, ich nenne es jetzt einfach mal bewusst auf die Arbeitswelt übertragen, Angestellten Mitarbeiter, hast.
Genau.
Das ist sozusagen, also Russell Wilson ist mit Abstand der wichtigste Angestellte in der Seahawks-Organisation. Dann und ist es ja einfach blöd, den nicht zumindest auf eine Art und Weise mit ins Boot zu holen, dass er sich gewertschätzt fühlt. Ob du dann den Vorschlag umsetzt oder inwieweit du ihn umsetzt oder ob du nur vielleicht einen kleinen Teil davon umsetzt oder ob man sich auch an den Tisch setzt und sagst, boah, Russell, also die Idee finde ich jetzt nicht so geil, aber kein Ding, hau ruhig noch ein, zwei Ideen raus, wenn dir was einfällt. Wir nehmen das gerne mit, wenn wir da auf einen Nenner kommen. Ja. Da gibt's ja auch Abstufungen. Also, und der Eindruck eben, der bei Watson damals jetzt entstanden ist und der jetzt hier bei Wilson auch entsteht, ist eben für mich der von einer relativ klaren Front, so zwischen der einen Seite und dem Quarterback auf der anderen Seite. Mit natürlich völlig andere Situation nochmal, Wilson und Watson, aber von dem Grundding her, dass du eben so irgendwie dieses, wir zeigen unsere Wertschätzung für unseren wichtigsten Mitarbeiter so gar nicht in dem Fall.
Und da möchte ich dann noch mal wieder auf das Pete Carroll-Ding zurückkommen. Mhm. Wenn wir mal in diesem Bild bleiben. Du hast deinen wichtigsten Angestellten mit Russell Wilson. Wertschätzung ist so ein Thema, was bei vielen Unternehmen ja ein bisschen unter den Tisch fällt manchmal. Und auf der anderen Seite hast du deinen, ich nenne es mal Abteilungsleiter, deinen Teamleiter, deinen in die Jahre gekommenen Teamleiter, sowohl was das Alter angeht, aber auch was die Denkweise vielleicht angeht, dass das grundsätzlich ja auch schon gar nicht mehr auf einer Wellenlänge mit dem ist, was dein wichtigster Angestellter gerne sehen würde oder gerne machen würde. Und ich bleibe dabei, dann würde ich mich eher von diesem in die Jahre gekommenen Teamleiter trennen, als von meinem wichtigsten Mitarbeiter, der im eigentlich ja fast besten Quarterback-Alter ist.
Ja, es ist halt wirklich so das Ding. Und da werden sicher auch, es wird sicher viele Seahawks-Fans geben, die sagen, mit Pete Carroll hatten wir auch viel Erfolg über die Jahre. Und es war nicht nur Russell Wilson. Und über Frühzeit seiner Karriere war es ja auch Pete Carrolls Defense. Da müssen wir nicht drum herum reden. Aber auch da hat er einfach einen Shift stattgefunden. Und es ist halt ein Team geworden, wie so viele Teams in den letzten 7, 8, 9 Jahren. Ist es auch in Seattle ein Team geworden, das halt sich nicht auf eine konstante Defense verlassen kann, sondern
und das ist der Punkt.
Genau.
Du hast ja eben schön gesagt, das war ja Pete Carrolls Defense. Ja, aber wo ist denn jetzt diese Defense die letzten Jahre gewesen?
Ja.
Und das ist nicht mehr die Legion of Boom, okay. wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr geben. Das war also schon.
Das waren ja All-Pros auf jedem Level der Defense einfach. Das ist.
Ja. Trotzdem war es jetzt nicht so, dass die Seattle Defense permanent irgendwie zum oberen Liga-Drittel gehörte, was natürlich die Arbeit dann für einen Russell Wilson zum Beispiel auch nicht einfacher macht.
Ja, im Kern, man kann es ja eigentlich relativ, ich finde, man kann es relativ präzise auf den Punkt bringen, diese ganze Diskussion. Du hast schon gesagt, wenn, dass du dann sozusagen nicht denkst, dass er seine Karriere da beendet. Also das ist, wie gesagt, dass es da Spannung gibt, die auch durchaus ernsthaft sind, sollte jetzt jedem klar sein. Wenn wir jetzt einfach mal das Szenario nehmen, Wilson hat er ja gesagt, er will noch 10 Jahre spielen und so weiter. Und wenn die Seahawks, beziehungsweise konkret Pete Carroll, nicht bereit sind, ihn da zumindest ein bisschen mehr mit einzubeziehen, dann ist ein Trade erstmal unausweichlich. Punkt. Das ist erstmal einfach so. Also, es wird wahrscheinlich dann nächste Offseason konkreter sein, spätestens die Offseason drauf, wie auch
damit
immer.
Damit muss ich einhaken. Ja. Ich habe ja schon meinen klaren Take dazu abgegeben, dass ich definitiv nicht glaube, dass es in dieser Offseason einen Trade geben könnte. Stimmst du mir dazu? Glaubst du auch, dass das diese Offseason ausgeschlossen
ist? Also, einziger Weg wäre halt, also Punkt eins, wenn das Tischtuch da wirklich noch mehr zerschnitten ist, als wir es jetzt merken. Und die sagen, wir kriegen das nicht mehr gefixt und jetzt bekommen wir hier noch, keine Ahnung was, wie viel Erstrundenpicks und sonst was. Während, wenn er jetzt noch eine Saison spielt und das dann alles komplett überkocht und wir hier eine Situation haben, wo wir eine Deshaun-Watson-Situation gewissermaßen, nur dass der Quarterback noch mal deutlich älter ist, dann traden wir ihn lieber jetzt als aus einer schlechteren Verhandlungsposition nächstes Jahr. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Seahawks wären ein Desaster, wenn sie das machen würden, für dieses Jahr, vorerst gesehen. Die hätten einen Dead-Cap-Hit von knapp 40 Millionen Dollar im Zuge von so einem Trade. Sie hätten, in meinen Augen ist es ein, weiß nicht, Bottom-8-Kader, vielleicht weniger in der NFL ohne Wilson. Also sprich, wir würden von einem enormen Umbruch sprechen in dem Team. Plus natürlich, oder beginnend in allererster Linie damit, dass du einen Top-5-Quarterback nicht mal ebenso ersetzt. Das kann Jahre, und wenn es blöd läuft,
die Jahrzehnte Seahawks davon. Vor Russell Wilson.
Genau, da gibt's ja auch wirklich genug Franchises. Aber wenn da kein Zugeständnis kommt, dann ist ein Trade letztlich erstmal unausweichlich. Das ist für mich erstmal die Faktenlage. Ich denke auch nicht diese Offseason, wird's aber auch nicht komplett ausschließen. Und Wilson, das können wir hier ja auch, finde ich, relativ klar sagen, hat deutlich gemacht, wie er sich die Zukunft vorstellt. Also wir wissen, was Russell Wilson sich vorstellt, was er haben will, grob, die groben Parameter. Und jetzt liegt es eben an den Seahawks zu sagen, okay, wir öffnen uns da ein bisschen mehr, wir geben unserem Franchise-Elite-Quarterback eine Stimme, wir beziehen ein bisschen mehr in die Prozesse mit ein. Oder eben zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Hier ziehen wir den Strich, das machen wir nicht mit. Aber das kannst du halt nur machen, wenn du wirklich bereit bist, ihn gehen zu lassen und zwar im Zweifelsfall auch ihn in dieser Offseason gehen zu lassen.
Da weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich aus der Aussage machen soll. Wohin tendierst du denn jetzt?
Also ich tendiere dazu, dass wir, weil ich, also, okay, ich frage mal eine kurze Gegenfrage noch. Glaubst du denn, dass sie Pete Carroll feuern? Also, dass sie sozusagen Wilson im Zweifelsfall halten würden über Carroll?
Naja, das wäre auf jeden Fall mein Ansatz.
Ja, gut, aber denkst du, die Seahawks würden das machen? John Schneider würde das machen?
Nicht diese Offseason. Ich glaube, es hängt jetzt wirklich sehr, sehr viel von der kommenden Saison ab. Öffnet sich Pete Carroll vielleicht den Ideen von Russell Wilson? Wenn er es nicht tut und sie nicht erfolgreich sind, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie sich nicht den Ideen öffnen, super erfolgreich sind nächstes Jahr und Russell Wilson dann sagt, naja, gut, okay, funktioniert ja offensichtlich auch so. Also ich glaube, es hängt viel von dem Erfolg nächstes Jahr ab oder wie sie die Sache angehen. Und wenn es nach der Saison unverändert ist zwischen diesen beiden Parteien, dann werden die Seahawks eine Entscheidung treffen und ich habe jetzt einfach mal Vertrauen in das Seahawks Front Office, dass sie sich dann von Pete Carroll trennen.
Da bin ich mir halt echt nicht sicher, weil ja, diese John Schneider Pete Carroll Connection ist halt auch nicht echt tief jetzt mittlerweile verwurzelt und die Realität ist oder die wahrscheinliche Realität ist ja eben der unbeliebte Mittelweg, dass sie halt sagen, so wie es die letzten Jahre ja eigentlich auch, Seahawks waren das letzte Mal im NFC Championship Game 2014, glaube ich, ne? Müsste 2014 gewesen sein. Und sie sind fast jedes Jahr in den Playoffs, kommen da aber halt nicht weit, scheiden relativ flott meistens aus. Dass sie eben eine ähnliche Saison wieder haben, 11 Spiele gewinnen, in die Playoffs kommen, keine Ahnung, Wildcard-Runde ist Schluss, Divisional-Runde ist Schluss. Also das wäre einem ähnlichen Punkt dann wieder wären wie jetzt ungefähr grob. Und wenn sich diese, wenn diese Front sozusagen so bleibt und der sportliche, und ich meine, sie sind ja auch erfolgreich gewesen, das darf man ja nicht vergessen, die letzten Jahre, auch wenn sie keinen Super Bowl gewonnen haben und auch keinen erreicht haben, trotzdem haben sie gute Saisons gespielt. Die, der Streitpunkt ist ja sozusagen, und das ist halt Meckern auf hohem Niveau, hätten sie nicht noch mehr aus dem machen müssen, was sie mit Wilson haben. Ich denke eben, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir an einem ähnlichen Punkt wieder sind und dass sie dann dazu tendieren werden, sich für Carroll zu entscheiden. Das ist ehrlich gesagt meine Vermutung, dass wir heute in einem Jahr hier sitzen und sehr konkret über einen Russell-Wilson-Trade sprechen.
Also für lieber einen 70-jährigen oder nächste Saison 70-jährigen Head Coach, anstatt für einen im Laufe der nächsten Saison 33 werdenden Quarterback, Top 5 Quarterback der NFL.
Es ist nicht das, was ich machen würde, aber ich denke, sie sehen Pete Carroll eben als diesen Teambuilder, der eine Franchise führt und der, mit dem sie auch ohne Wilson noch Erfolg haben können und der dann auch wieder was Neues aufbauen kann mit dem Kapital, das sie für Wilson bekommen. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ich glaube nicht, dass sich John Schneider für Wilson über Carroll im Zweifelsfall entscheiden würde.
Da bin ich sehr gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Gebt uns gerne Feedback, vor allem natürlich auch die Seahawks-Fans. Ich meine, vielleicht seht ihr, bestimmt gibt es Seahawks-Fans, die sagen, okay, nee, ey, Wilson, so geil hast du jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch nicht performt. Wir nehmen lieber Pete Carroll als dich, Russell, für die Zukunft. Kann ja absolut sein. Würde ich alle dann gerne die Argumentation haben, weil gerade Seahawks-Fans wissen, wie zäh, wie durchschnittlich so eine NFL-Saison sein kann, wenn du keinen richtig guten, keinen Franchise-Quarterback zur Verfügung hast. Und das war ja lange davor der Fall, vor Russell Wilson. Jetzt zum Abschluss aber noch mal so ein bisschen Spinnerei. Stellen wir uns mal vor, es kommt diese Offseason tatsächlich zu einem Trade. Du hast eben schon die vier Teams genannt. Kannst du gleich gerne noch mal sagen. Aber welches Team wäre denn für dich da der Favorit?
Genau, also die vier, die er genannt hat. Ich fand sie auch, ich weiß nicht, ob du irgendein Muster rausnehmen konntest. Ich fand sie sehr random. Cowboys, Saints, Raiders und Bears. Also
Es sind auf jeden Fall sehr prestigeträchtige Franchises. Ja, allesamt.
Das stimmt,
Also ist jetzt das nicht irgendwie so eine
die Jaguars oder so.
Jaguars, ja gut, Rams, keine Ahnung, irgendwie, weißt du, so. Das sind wirklich sehr alteingesessene Franchises mit großen Fanbases.
Ja, das stimmt. Aber dann müsste man ja auch theoretisch, weiß ich nicht, Giants oder sowas da reinpacken in die Liste.
Ja, vor allem Giants waren ja bei ihm immer mit im Gespräch, weil seine Frau ist ja Sängerin, stimmt, Entertainerin und so weiter. Und da wird sie immer mit New York in Verbindung gebracht.
Ja, gut. Also sagen wir es mal so, für diese Offseason, Cowboys wäre natürlich das mega spannende Gedankenkonstrukt, ob die Prescott dann Tag und Trade zurückschicken könnten. Ob du so irgendwie so eine Situation hinkriegst. Aber das halte ich schon für sehr wild, muss ich ehrlicherweise sagen.
Vor allem, weil die Cowboys sehr, 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 sehr viele Baustellen haben und dann jetzt auch noch viele Picks ausgeben.
Ja. Also der perfekte Fit, wenn ich Wilson wäre, wäre New Orleans. Die können ihn sich halt nicht leisten, finanziell gesehen.
Ja, aber gut.
Das wäre halt, weil da hast du schon eine Offense, wir haben es ja in den Team jetzt gerade gehabt, da hast du eine Offense, die eigentlich da ist und eine gute Defense und einen der fünf besten Offense-Coaches der Liga als Head-Coach. Also das wäre der perfekte Spot.
Ja.
Aber das Team, was natürlich, also all in mit allem, was irgendwie in den nächsten Drafts wegzutraden ist, sein müsste, ist ja Chicago. Das ist ja völlig klar.
Und vor allem, es gab viele, warum denn Chicago? Ja, ich finde, da kann man sich noch mal unsere Team-Needs-Folge anhören. Ich meine, da haben wir, glaube ich, ganz gut herausgestellt oder herausgearbeitet, dass die Bears, abgesehen von der Quarterback-Position, einen echt soliden Roster zur Verfügung haben. Und jetzt stellt euch einfach mal Russell Wilson mit diesem Roster vor.
Und stell dir mal den ganzen, er hat jetzt so viel von Legacy und all dem geredet. Ja. Wenn du nach Chicago kommst, bevor Russell Wilson sein erstes Spiel für die Bears gemacht hat, ist er schon ein Top 3 Franchise Quarterback aus Bears Historie. Und wenn er dann die erste Saison gespielt hat und die gehen in die Playoffs und keine Ahnung, kommen in die Divisional Runde, dann, also der ist innerhalb von 2 Jahren ist es der beste Quarterback, den Bears-Fans jemals gesehen haben und wird eine Legende für immer sein in Chicago.
Also ich deswegen, fand, ich glaube. Ja. Es gab einen richtig schönen Tweet, die, keine Ahnung, Top 10 Quarterbacks der Chicago Bears und irgendwo so auf Platz 5 oder so war Russell Wilson, der nur gesagt hat, dass er bei den Bears spielen würde.
Ja, es ist halt echt so. Und also Bears ist ja echt so brutal. Ich meine, wir hacken ja oder haben früher auch letztes Jahr viel drauf rumgehackt mit der ganzen Trubisky-Situation. Aber es ist ja nun mal eben eine ultra alteingesessene Franchise, die wahnsinnig viel Historie hat, aber die eigentlich, also die bisher in dieser langen Historie kaum mal einen vernünftigen Quarterback hatten.
Ja, auch in den ganz erfolgreichen Jahren, ne? Da war sie ja echt Defense getragen.
Genau, das war halt, genau, das ist ja auch schon länger her und dann war es eben vor allem Defense und also aus Legacy-Aspekten, wenn das wirklich für ihn so die treibende Kraft ist, dann. Aus der Liste würde ich sofort Chicago nach vorne stellen, weil mit den Bears, wenn der mit den Bears einen Super Bowl gewinnt, dann mehr Legacy kannst du, also ja, mehr geht eigentlich nicht.
Ja, und Raiders ist natürlich klar, einfach um mal eine richtig gute Protection zu haben und mal eine Pocket zu haben, eine richtige Pocket.
Mhm. Vielleicht mag er auch Gruden, keine Ahnung, das kann ja auch sein.
Ja, und die Raiders zu einem Erfolg zu führen, ich meine,
auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht.
Die sind jetzt auch nicht verwöhnt von so richtigen absoluten Top-Quarterbacks. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Was glaubt ihr, wie sich das Ganze entwickeln wird? Haben wir noch irgendeinen Punkt auf der Agenda, den wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ich habe versucht, bei dir herauszukitzeln, was du glaubst, was passieren könnte. Also
ja, ich glaube, also ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte gesagt. Ja. Ich bin tatsächlich aufs Feedback sehr gespannt. Wie gesagt, meine Vermutung ist, wir reden nächstes Jahr sehr konkret über einen Wilson-Trade. Aber ich, also rein vom Bauchgefühl her, und das ist natürlich komplette Recency-Bias, aber rein vom Bauchgefühl her fühlt sich ein Wilson-Trade im Moment näher an als ein Deshaun-Watson-Trade. Was halt völlig verrückt ist, aber ja.
Ja, also wenn Wilson vor Watson getradet wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich nicht, warum wir das alles hier machen.
Dark am Ende.
Ja, aber wir hatten ja ursprünglich mal Downset Short geplant, um über Deshaun Watson zu sprechen. Und seitdem, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, seitdem ist dieser Trade irgendwie in weite Ferne gerückt, plötzlich. Mhm. Und es gab genug andere Themen, über die wir sprechen konnten, in so einem kurzen Format. Heute mal ohne musikalisches Outro. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.